Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Radio Free FM, willkommen zur Plattform heute Nachmittag. Mein Name ist Michael Trost und heute sprechen wir in der Plattform über den Botanischen Garten in Ulm. Ein Thema, was ja eigentlich auch sehr gut in den Sommer passt und wo man jetzt auch das ein oder andere bestimmt noch besichtigen kann. Darüber spreche ich gleich mit meinem Studiogast, dem Stefan Brendel. Erstmal ganz herzlich willkommen, Stefan, hier bei uns in der Plattform heute Nachmittag. Und wie schon gesagt, wir sprechen eine Stunde mit dir über den Garten. Du bist, wenn ich das richtig verstanden habe, so auch der Pressesprecher und glaube ich auch derjenige, der unter anderem Führungen im Garten macht und deshalb auch sehr gut Bescheid weiß über den Garten. Und ich würde vorschlagen, damit die Hörer dich ein bisschen kennenlernen, auch wissen, wer der Stefan Brendel ist, wer da heute bei mir im Studio gegenüber sitzt, machen wir einfach eine kurze Vorstellrunde. Erzähl du in Kürze einfach, wer du bist, was so wichtig ist, was die Hörer wissen sollten und natürlich dann auch den Bezug, seit wann bist du in dem Garten, wie bist du da beschäftigt, bist du fest eingestellt, machst das ehrenamtlich ist wahrscheinlich nicht und so weiter und so fort, einfach in Kürze, damit man ein bisschen Bescheid weiß.
Okay, also ich bin Festangestellter im Botanischen Garten der Universität Ulm und zwar als wissenschaftlicher Angestellter, hauptsächlich für die Öffentlichkeitsarbeit eben zuständig. So sitze ich eben heute mal im Radio. Die meiste Zeit sehen mich aber Leute, wenn sie mich sehen, eben vor Ort. Also ich mache Führungen eben für alle Altersklassen, das heißt für Junge, aber auch eben für Erwachsenengruppen, für alle Interessierte, die eben in den Botanischen Garten als Gruppe kommen. Wir haben auch ein ganz spannendes Jahresprogramm, auch für das sozusagen bin ich verantwortlich. Ich habe vergangenes Jahr angefangen, also im September, bin also erst seit kurzer Zeit dabei. Mein erstes war auch sozusagen das Jahresprogramm vom letzten Jahr, jetzt kommt dann bald wieder das nächste und mache auch noch das grüne Klassenzimmer, das heißt die Umweltpädagogik und eben das Erfahren sozusagen für vor allem Klassen und Junge in unseren natürlichen Bereichen, Wald, Wiese, Teich, alles, wo sozusagen was in den Unterricht passt für die jüngeren Klassen.
Das heißt, das ist ein absoluter Fulltime-Job, den du dort hast, oder?
Ja, also ich habe im Prinzip eine halbe Stelle und die füllt es komplett aus, ich bin mir ist es nie langweilig, ich habe immer was zu tun, dadurch, dass ich auch immer wieder präsent bin, das heißt, wenn zum Beispiel heute Mittag hatte ich eine botanische Mittagspause. Das ist eine kostenlose Führung, eine halbe Stunde. Die ist donnerstags, im Moment gerade zweiwöchig. Und wenn natürlich immer wieder ein neues Thema ansteht, muss ich mich da immer darauf vorbereiten. Aber habe natürlich mit der Lehre für die Studenten und mit dem grünen Klassenzimmer immer alle möglichen Sachen zu tun. Ja.
Grundsätzlich vermute ich mal, dass die Aktivitäten und die Planung und alles, was dich beschäftigt, mehr in die Sommerzeit oder beziehungsweise in die Zeit Frühjahr bis Herbst wahrscheinlich hineinfällt. Ich denke, im Winter ist wahrscheinlich im Botanischen Garten eher wenig geboten, oder?
Ja, also ich muss mich ganz ehrlich sagen, ich freue mich jetzt ein bisschen auf die zweite Jahreshälfte. Da mache ich natürlich die Planung für das nächste Jahr. Auch sozusagen, wie sich, was wir sozusagen Neues im grünen Klassenzimmer machen, aber auch wie das Jahresprogramm aussieht. Jedoch ist es, das stimmt natürlich, im Sommer blüht unheimlich viel in unserem Außengelände. Da haben wir dann auch täglich Programm, manchmal auch, also vormittags eben ein grünes Klassenzimmer, nachmittags eine Führung. Da ist immer was geboten. Wir hatten ja auch jetzt Akademiewochen. Das heißt, da war erst die Drei-Generationen-Universität von der Universität. Da lernen junge Schüler zusammen mit so Senioren eben verschiedene Wissenschaftsbereiche kennen. Das war dieses Jahr zum Beispiel in Kooperation mit dem Botanischen Garten. Das war jetzt vor zwei Wochen nochmal sozusagen dann einer der Höhepunkte. Und jetzt mache ich gerade noch die restlichen Korrekturen von den Herbarien der Studierenden und eben die Klausuren und dann wird es eigentlich ein bisschen ruhiger. Weil wenn dann sich auch das Jahr zu Ende neigt und die Pflanzen sozusagen nicht mehr blühen, dann wird es natürlich auch bei uns sozusagen ein bisschen ruhig. Ganzjährig ist natürlich die Gewächshäuser attraktiv. Also dadurch, dass er in den Gewächshäusern dann nachgebauter sozusagen Regenwald ist und das Klima dort immer gleich bleibt, blüht dann natürlich konstant immer was und man kann eigentlich jede Woche oder fast jeden Tag reingehen und man entdeckt immer irgendwas Neues in den Gewächshäusern. Im Außengelände ist natürlich dann im Herbst weniger los.
Ich denke, der ein oder andere Hörer, der war vielleicht noch nicht da oben. Wir sollten vielleicht zunächst einmal einen ganz kurzen Überblick geben. Ah, wo ist der Garten überhaupt? Wie lange gibt es den schon? Vielleicht ein klein bisschen auch über die Geschichte. Was war da ursprünglich mal? Ein bisschen was über die Ausbreitung, also die Größe, die Fläche und wie man überhaupt hinkommt. Vielleicht gibt man darüber einfach mal so einen kurzen Überblick. Also seit wann gibt es denn den Botanischen Garten überhaupt?
Also den gibt es seit 1981. Die Uni selber ist ja auch noch gar nicht so alt. Also wir sind eine junge Universitätsstadt. Der Garten kam 1981 hinzu. Der wurde natürlich immer weiter erweitert. Also der hat ja ganz klein mit ganz wenigen Arealen angefangen. Mittlerweile haben wir ja richtig viele verschiedene angelegte Areale auch im Außenbereich und die Gewächshäuser. Man muss dazu sagen, ich will am liebsten auf die Größe zu sprechen kommen. Wir sind ja ein recht großer Garten. Also wer schon mal bei uns war, der weiß, wenn er das ganze Gelände durchläuft, dass er, wenn er in den oberen Eingang geht, sozusagen ein ganzes Weilchen läuft, bis er sich da in den Lehrer Tal runterschlängelt. Das sind 28 Hektar. Er zählt sozusagen als einer der größten Gärten. Wir haben nicht die allergrößte Sammlung. Das liegt einfach daran, dass Gärten wie jetzt München oder Berlin, die schon viel länger existieren, einfach viel größere Sammlungen haben, also einen größeren Sammlungsbestand. Aber die von der Fläche haben wir eben, was uns einzigartig macht, große Naturareale. Wir haben ja diese Trockenrasen, wir haben sozusagen Waldareale. Wir haben auch Wälder, sozusagen Bereiche, wo wir den Wald einfach Wald sein lassen, wo wir auch nicht forsten. Wir haben aber, also wer schon mal bei uns war, der kann da auch ganz schön durch das Gelände laufen. Das ist ja ganz wunderschön modelliert, bis eben dann runter sozusagen ins Lehrer Tal. Wir liegen an der Universität, also wir sind direkt an der Uni angegliedert, sind ja auch Teil der Universität. Wenn man hochfährt, also an die Uni, und man kommt jetzt zum Beispiel mit der Straßenbahnlinie, da haben wir auch eine eigene Haltestelle, Botanischer Garten. Und wenn man da aussteigt, da findet man uns eigentlich sehr leicht. Mittlerweile haben wir auch einen Biergarten, der gehört zwar nicht direkt zu uns, aber der macht es natürlich für Besucher attraktiv. Das heißt, man kann auch, wenn man durchs Gelände gelaufen ist, sich erfrischen und kannst du dann ein bisschen dort rasten. Das ist im oberen Bereich des Gartens, eben innerhalb der an der Uni. Und wir haben noch zwei andere Eingänge im Lehrer Tal. Also wer von den Ulmern kennt natürlich das Lehrer Tal. Da sind auch kostenlose Parkplätze. Für jetzt Leute, die mit dem Auto anreisen, ist das ganz, ganz interessant. Und es gibt aber noch einen weiteren Eingang am Hasenkopf, Haltestelle Hasenkopf von der Linie 2.
Du hast vorher gesagt, ich glaube 28 Hektar, wenn man das umrechnet, ungefähr wie viel Anzahl, die Leute verstehen oft die Anzahl der Fußballfelderflächen, ja. Ungefähr kann man das irgendwie quantifizieren? Oder?
Wurde das neulich auch schon mal gefragt und habe mir gedacht, ich sollte das ausrechnen.
Aber
ich habe es nicht. Also das ist groß. Was ich sagen kann, ist, dass wenn man oben reinläuft und man läuft sozusagen gemütlich, dann braucht man, bis man sozusagen unten angekommen ist, schon auf alle Fälle 10, 15 Minuten fast sogar 20 Minuten. Wenn man dann die Runde komplett macht und man läuft den Berg auch wieder hoch, dann ist man fast schon 40 Minuten lang im Gelände unterwegs. Wenn man sich dann Zeit nimmt, dann gibt es natürlich noch einige Stunden mehr, aber von der richtig Fußball, also ich bin auch nicht so Fußball.
Sagen wir mal so, wir haben damit erklärt, die Fläche ist sehr groß und man sollte sich eigentlich, um alles zu sehen, schon einen halben Tag, minus einen Tag oder Zeit nehmen, oder?
Ja.
Es ist nicht mal schön reinspaziert, nach 10 Minuten wieder rausspaziert, sondern es ist schon von der Fläche so, dass man auf jeden Fall sich gut Zeit nehmen sollte.
Ja, das wäre eine Idee, aber was eigentlich unseren Garten spannend macht, ist, wenn man sich auch immer nur kleine Areale anschaut, wenn man immer wieder kommt, weil dadurch, dass das kennt jeder in seinem Vorgarten oder das kennt jeder, wo man weiß, wo irgendwas blüht. Es ändert sich ständig, was man sieht. Ständig sozusagen sind andere Pflanzen, die gerade am Blühen sind. Also man kann auch immer wieder einfach kommen. Aber wenn man lange im Gelände ist, sollte man einen halben Tag über. Dann hat man aber alles gesehen. Kann man auch ein bisschen rasten.
Nochmal kurz zur Anfahrt. Also die Leute, die mit öffentlichen Verkehrsmitteln kommen, hast du schon beschrieben, dass da die Anbindung an jetzt die Linie, die Straßenbahnlinie 2 sehr gut funktioniert. Gibt es auch für die Menschen, es gibt ja auch viele, die vielleicht noch mit dem Auto kommen wollen oder auch mit dem Fahrrad kommen wollen, entsprechende Empfehlungen, wo Auto hinstellen, weil gerade kann ich mir vorstellen, dass da oben relativ knapp und eng ist mit Parkmöglichkeiten. Vielleicht gibt es inzwischen auch Fahrradständer. Wie ist es für diejenigen, die auf diesem Wege zu euch kommen wollen?
Ja, also mit dem Auto ist auch ganz einfach. Also es gibt natürlich Parkhäuser oben an der Uni, also man kann sich ins Parkhaus stellen oder eben unten, die Parkhäuser sind direkt an der Uni oben. Es gibt einen Kostenlosenparkplatz, der ist im Lehrer Tal. Auch da haben einige Autos Platz. Wenn man mit dem Fahrrad kommt, muss man natürlich ein bisschen sportlich sich betätigen. Wer aus Ulm kommt, weiß das. Wer zur Uni hoch muss, der muss natürlich den Eselsberg hochfahren. Oder man nimmt die längere Route, die über die Wilhelmsburg ist und dann eben bis über Leer sozusagen, dann rede Richtung Uni. Dann ist man vielleicht nicht ganz so verschwitzt. Wir haben auch Fahrradständer. Dann kommen ja auch einige Studenten und kommen ja an die Uni mit dem Fahrrad. Kann man auf alle Fälle auch. Ja.
Also von daher, von der Anfahrt ist das eigentlich alles relativ gut
genau, machbar. Genau, öffentliche Auto oder Fahrrad, alles möglich. Fahrrad ist am sportlichsten.
Ja. Ja. Der Garten ist eigentlich umzäunt, glaube ich, gell? Da gibt es dann irgendwo auch ein Tor. Das heißt, das ist schon so, dass man an der Stelle in den Garten reingeht und auch wieder rausgeht. Das heißt, der ist nicht jetzt von überall her einfach beliebig begehbar, sondern hat zwei Zugänge und über die geht man rein und kommt man da auch wieder raus.
Ja genau, drei Zugänge eigentlich sozusagen, aber die, also die eben oben an der Uni, am Eselsberg-Hasenkopf und im Lehrertal, genau.
Vorher war das ja meiner Kenntnis nach, ich habe nachgelesen, um eine Schießanlage. Das war jetzt irgendwie ein Militärgelände?
Also natürlich vor meiner Zeit, deswegen habe ich mir auch nur angelesen. Ja. Das hat dem Militär gehört und man hat den Aushub beim Klinikbau dazu benutzt, dieses ehemalige Militärgelände zu modellieren. Mhm. Es gibt da auch, ja, wenn man vom Lehrertal kommt, gibt es auch so ein Denkmal. Da wurden eben auch Soldaten, die vor die geflüchtet sind sozusagen beim Krieg, die nicht mitgemacht haben, wurden da auch erschossen. Also da ist auch so ein Denkmal, wenn man das von unten sieht. Das heißt, man hat von unten, so habe ich das nachgelesen, man hat von unten in das Areal nach oben geschossen. Das hat sich natürlich mit der Universität überhaupt nicht vertragen, wenn oben Studenten sind und unten noch militärisches Gelände. Und dann hat man das eben umgewidmet und den Aushub der Klinik da zur Modellierung benutzt.
Weiß man, wer da irgendwo die Initiative ergriffen hat? Hat da irgendjemand eine bestimmte Persönlichkeit den Anstoß dazu gegeben? War das jemand irgendwo speziell aus der Uni oder war das, was weiß ich, ein Ulmer Gemeinderat, ein Bürgermeister oder wie? Wer da die Idee dazu hat, die Initiative ergriffen hat? Gibt es da irgendjemand?
Ja, also als Herr Professor Weberling an die Uni kam, hat sozusagen, dass er auch einen großen botanischen Garten sozusagen eben braucht. Und so kam eben sozusagen die Grundidee sozusagen mit diesem ganzen Gelände oder wie groß oder was, welche Areale auch sozusagen gepflanzt werden sollen. Und mittlerweile oder auch schon relativ früh waren natürlich auch die Ulmer Bürger sozusagen interessiert. Es gibt einen Freundeskreis, wir haben die Freunde des Botanischen Gartens, die hatten dieses Jahr auch Jubiläum und die haben natürlich dann sind auch uns unterstützt mit allen möglichen Bauprojekten, die in Initialisierung kam, aber die Initiierung kam eben durch die Uni, weil mit dem Beginn von den Naturwissenschaften oder auch eben der Botanik der Botanische Garten eben sozusagen mitgegründet wurde.
Und er ist originär irgendwo der Naturwissenschaft oder eigentlich konkret, glaube ich, der Biologie in der Verantwortung zugeordnet, ist das so?
Ja, er ist eine zentrale Einrichtung. Aha. Das heißt, er ist jetzt nicht sozusagen direkt Teil der Biologie, sondern im Prinzip können uns natürlich alle Institute nutzen. Natürlich liegt es der Biologie am nächsten. Also wir haben ja ein Institut für Botanik und wir haben ein Institut für Evolutionsökologie und Naturschutzgenomik, also eher die Zoologie, die nutzen uns natürlich intensiv, aber im Prinzip bieten wir auch Lehrveranstaltungen zum Beispiel für die Naturheilkunde an oder wer an uns herantritt, sozusagen wir können im Prinzip für jeden eine Dienstleistung erfüllen, weil wir sozusagen als zentrale Einrichtung der Uni von jedem angefragt werden können. Aber klar, die Biologen, die nutzen uns natürlich am meisten.
Die ganze Betreuungstätigkeit, Pflanzen, was weiß ich, irgendwo zu betreuen, gegebenenfalls zu gießen, auch mal, wenn es mal nicht regnet, oder irgendwo was zu strukturieren oder Ausstellungen aufzubauen, zu machen. Machen das dann alle Studenten oder ist das auch ein Thema, was bei dir dann irgendwo liegt? Also wer ist da der Kümmerer um diese ganzen Themen? Ich meine, so ein Garten will ja auch gepflegt sein, zum Beispiel auch mal ganz profan gesagt, ein Rasen muss gemäht werden, es muss irgendwas, weiß ich, was weg ist, mal ausgebuddelt werden, die Büsche müssen geschnitten werden. Ist das jetzt etwas, was dann, also die Biologen vielleicht in der Praxis sozusagen machen oder wer kümmert sich denn da? Wer ist denn das?
Also wir haben natürlich ein festangestelltes Team, wir haben Garten, die eigentlich praktische Arbeit machen natürlich das Team der Gärtner. Wir haben zwei Gärtnermeister, einen für die Gewächshäuser und eben einen Gärtnermeister fürs Freiland. Die koordinieren die gesamten Gärtner. Wir haben im Außenbereich, weil es ja so groß ist, in den verschiedenen Arealen ist dann immer Gärtner zugeordnet. Die kümmern sich um dass die Beete instand gesetzt sind, dass es gut aussieht, Neubepflanzung, aber auch am Herbst zum Beispiel, wenn jetzt die Pflanzen verblüht sind, sammeln wir die Samen und sozusagen wir heben die, die müssen gereinigt werden, werden sozusagen im Winter aufgehoben. Das ist sozusagen von der gärtnerischen Seite. Innen drin ist natürlich auch so, also in den Gewächshäusern kann man sich vorstellen, die Pflanzen wachsen natürlich jeden Tag, auch die müssen gegossen werden, sozusagen die müssen geschnitten werden. Auch da sozusagen ist ein Team von Gärtnern, die das machen. Die Meister koordinieren das und im gesamten Team sind wir aber neben mir, der jetzt die Öffentlichkeitsarbeit oder auch eben das grüne Klassenzimmer macht, noch eine Kustodin. Ja, und unsere Kustodin Monika Gschneidende, die kümmert sich um unsere Sammlungen. Mhm. Ein botanischer Garten betreut ja auch immer eine Sammlung an Pflanzen und das, sie ist eben als Wissenschaftlerin dort tätig und einen technischen Leiter, Peter Zindel, und geleitet insgesamt wird der Garten von Professor Katzter, der gleichzeitig aber auch Leiter des Botanischen Instituts an der Universität ist. Also wir sind ein ganzes Team, die das Pflanzenwachstum aber eingrenzen durch Mäharbeiten, also was das machen, die machen die Gärtner. Man muss dazu sagen, wir haben ja eine relativ große Rasenfläche, dass die gehört dem Land, das ist auch an den Bauern verpachtet, also das wird mit einem großen Mähgerät, wird das eben gemäht, zweimal im Jahr. Aber die Betreuung der einzelnen Areale der Beete, das machen die Gärtner. Wir haben zusätzlich noch, was eigentlich was sehr gut zu uns ist, ein Team von Freiwilligen. Ja, also der Freundeskreis sozusagen hat auch eben freiwillige Helfer, zum Beispiel die Taglilienhelfer im Tagliliengarten, die eben da auch praktisch sozusagen mit Hand anlegen und in der ganzen Konstellation sozusagen machen wir das. Die von den Biologen selber, die nutzen das natürlich sozusagen für die Lehre. Aber die machen jetzt keine Mäharbeiten oder Schnittarbeiten oder was. Die lernen sozusagen bei uns. Aber jeder Biologe, der sozusagen Interesse hat, der jetzt als Student auch sagt, ich möchte noch ein bisschen was tun, kann natürlich auch unser Freiwilligenteam unterstützen.
Ja, ein Begriff, den haben wir noch nicht so ganz erläutert. Kustodin, was ist jetzt das genau? Den Begriff, ist das jetzt wirklich was nur mit dem Botanischen Garten zu tun hat? Oder den Begriff kenne ich jetzt noch nicht. Also so eine Art künstlerischer Director oder so irgendwie. Ja, also was genau ist dann eine Kustodin? Also den Begriff... Ja. Den kennt man so eher noch nicht.
Ja, also die hätte auch einfach sagen können, das ist unser Wissenschaftler, sozusagen Wissenschaftlerin. Und ich denke sozusagen Kustoden, es gibt Kustoden auch an Museen zum Beispiel. Kustoden haben als wissenschaftliche Aufgabe eben Sammlungsbetreuung. Man kann sich eine Sammlung jetzt so vorstellen, jeder, der schon mal bei uns im Garten war, der sieht, dass überall diese Schilder dran stehen. Im Prinzip hat jede Pflanze ja eine Akzessionsnummer, also eine Nummer, die ist in einem Datenbanksystem registriert. Und jeder kennt das aber auch von zu Hause, von der Fensterbank. Mal geht die eine ein oder mal macht man Ableger. Und dadurch, dass das alles registriert ist und jede Pflanze eine eigene Nummer hat, muss die eben auch verwaltet werden. Und diese Aufgabe dieser Sammlungsverwaltung übernimmt in dem Fall Kustoden. Wenn man sich aber jetzt auch ausdenkt, man will irgendwie eine Neuausrichtung machen oder ein neuer Professor kommt und hat ein neues Forschungsgebiet und braucht Pflanzen, dann übernimmt die Tätigkeit, die Interaktion mit anderen botanischen Gärten und der Sammlungsaustausch, zum Beispiel über Samen, das würde dann Kustode übernehmen. Wir haben auch noch ein Herbar, also das ist vielleicht auch dann in den Herbarium, das sind keine lebenden Pflanzen, sondern sind eben gepresste, getrocknete Herbarbelege und auch da muss natürlich einer einen Überblick behalten, über die ganze Menge von Belegen und diese Sammlungsverwaltungen, das macht einen Kustode.
Okay, ist verstanden. Ist denn eigentlich so ein botanischer Garten jetzt Bestandteil einer jeden Universität oder ist das jetzt, hat das nur Ulm oder haben andere Universitäten das selbstverständlich auch? Wie ist das eigentlich?
Also selbstverständlich ist es natürlich nicht. Es gibt natürlich etliche botanische Gärten in Deutschland. Viele davon sind auch, die meisten sind universitär geführt, sind also universitätsnah. Man muss aber schon sagen, dass ein botanischer Garten natürlich immer ein Glück ist, sozusagen für eine Uni. Vor allen Dingen, wenn Biologiestudenten oder Biologie angeboten wird, weil es eben recht nah ist. Man kann lernen, man kann über die Pflanzen lernen, man kann über Systematik lernen, man kann aber auch Ökologie sozusagen direkt sozusagen im eigenen Gelände lernen. Man hat Platz für Experimente, man hat Platz für Forschung. Das haben viele der älteren Universitäten, also wenn man jetzt so denkt an die Universitäten in Deutschland, die Ältesten haben fast alle einen botanischen Garten. Manchmal, wie jetzt zum Beispiel in Tübingen ist ja recht nah, da gibt es dann einen alten botanischen Garten, einen neuen botanischen Garten, also die haben sogar manchmal dann ihren Platz gewechselt. Aber also selbstverständlich, dass sozusagen jede Uni einen botanischen Garten hat, das ist nicht so. Aber überall, wo eben die Naturwissenschaften gelehrt werden, da ist meistens schon ein botanischer Garten.
In der Fläche, beziehungsweise auch im Angebot oder sagen wir einfach dem, was geboten ist, ist Ulm dann schon bei den, naja, in der Higher Class oder noch bei den kleineren oder wie ist immer so in Ulm dann?
Also wir haben eigentlich für die Größe der Uni und für die, auch für die Anzahl Studenten ist unser Garten natürlich durch dieses Areal, durch diese 28 Hektar sehr groß. Aber gerade was natürlich die Sammlungsmenge, also die Anzahl der Pflanzen angeht, sind wir noch klein. Aber wir können auf jeden Fall, müssen uns nicht verstecken. Wer andere botanischen Gärten kennt, der weiß, unser Garten ist sehr gut gepflegt, sieht top aus und es gibt immer wieder was Neues zu entdecken. Ich würde schon sagen, dass wir ein sehr großer, sehr guter Top-Player sind.
Und die ganz Größten irgendwo, die sind dann wahrscheinlich bei den ganz großen Universitäten oder Berlin oder so. Oder wer hat die Größten dann?
Also der nächste Garten, der jetzt natürlich, wenn man mal einen richtig großen botanischen Garten sehen will, der ist München. Und zwar in Nymphenburg. Der ist natürlich auch ein alter Garten. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie alt er ist, aber wenn man da hingeht, dann sieht man schon an den Gewächshäusern, die sind dann nicht sozusagen modern Bauten, sondern die haben dann auch meistens aus einer anderen Zeit schicke Glashäuser. Und München hat von der Sammlung und auch von der Größe, ist das sozusagen von der Nähe her ein sehr, sehr großer Garten. Berlin, ganz klar, sozusagen die in Dahlem ist für Deutschland jetzt der größte, aber auch andere Gärten, die brauchen sich nicht verstecken. Ich war jetzt noch nicht in allen, das ist sicherlich auch eine Reise wert, die anderen botanischen Gärten sich anzuschauen, weil jeder Garten hat doch auch Spezialsammlungen oder ist anders aufgebaut. Genau. Aber die größten sind auf alle Fälle für Deutschland in Berlin und in München.
International gibt es auch noch irgendwelche großen Gärten wahrscheinlich. Oder Engländer sind, glaube ich, für tolle Gärten berühmt. Also es gibt ja Leute, die extra wegen Gärten zum Beispiel nach England reisen.
Ja. Ja. Also ich selber habe den auch schon gesehen. Es gibt die Royal Botanical Gardens in Kew. Also das sind die königlichen Gärten in Kew in London. Die haben auch mehrere Areale. Also der Garten ist geteilt. Und die sind natürlich der ist nochmal einiges größer, hat auch eine richtig große Sammlung. Man kann auch zusammen mit dem Missouri Botanical Garden in den USA, kann man auch sagen, dass die beiden sozusagen die größten Player sind, die aber auch, was jetzt Publikationen oder was auch Sammlungsmanagement insgesamt eben koordinieren, zur Verfügung stellen. Ja. Aber es ist auf jeden Fall eine Reise wert. Ich war da selber auch schon mal in London an diesen Garten. Das ist natürlich beeindruckend. Auch die sind sehr alt. Und die haben dann so viktorianische Glashäuser. Das sieht auch sehr, sehr schick aus. Doch. Und die haben noch was anderes Spannendes, wer daran interessiert ist. Und zwar haben die eine Sammlung an Samen. Die Samen können sozusagen über längere Zeit eben auch keimfähig gehalten werden, wenn sie sehr kalt eben gelagert werden. Und dort zum Beispiel in diesen Kew Botanical Gardens in London gibt es eben auch eine große Samenbank von allen möglichen Blütenpflanzen, Wildblütenpflanzen. Das ist auch spannend.
Okay, super. Ich denke, wir sprechen gleich weiter, machen dann mal so ein bisschen auch einen Rundgang durch den Garten und spielen aber bis dahin erstmal kurz Musik. Und zwar die Band aus den 70er Jahren. Die Band heißt Earth and Fire und der Titel heißt Fire of Love und wir sind zurück in 3 Minuten. Die Plattform Radio Free FM heute Nachmittag mit meinem Studiogast, dem Stefan Brendel. Und das Thema ist der Botanische Garten. So, jetzt haben wir ein klein bisschen über den Botanischen Garten, über die Geschichte, wo er überhaupt ist und was überhaupt geboten ist. Und außerdem die Einordnung, wie groß, wie klein er vielleicht im Vergleich zu den anderen Botanischen Gärten ist, gesprochen. Ich würde sagen, Stefan, dann gucken wir mal ein bisschen virtuell in den Garten rein und machen einfach mal so einen kleinen Rundgang. Und ich habe schon verstanden, es ist unheimlich viel geboten. Und nebenbei wäre vielleicht jetzt einfach das ein bisschen mitverfolgen will. Ich denke, wir sagen einfach mal kurz die Website, die URL. Dann können diejenigen, die nebenbei vielleicht am PC sitzen oder auf dem Handy gucken wollen, auch mal mit uns sozusagen durchlaufen und wir erklären, du erklärst. Sag vielleicht mal ganz kurz einfach die URL dazu.
Also, ja, ganz einfach www.uni-ulm.de/einrichtungen/garten und wieder dann findet man uns. Oder einfach googeln Botanischer Garten Ulm, dann kommt man auch auf unsere Frontpage. Da kann man dann auf einen Lageplan oder Gartenplan anklicken.
Sehr gut. Ja, dann gehen wir mal davon aus. Also wir steigen wahrscheinlich oder beziehungsweise fahren wahrscheinlich oben am oberen Eingang an. Stehen da jetzt an der Pforte und dann.
Jetzt ist die erste Entscheidung.
Da kriegt man auch einen Plan weg. Das, was wir erklären, ihr habt ja so einen schönen Plan, der im Internet hat, ich vermute, den bekommt man auch an der Pforte und hat dann eine Orientierung.
Ja, genau. Wir haben sozusagen den Plan, gibt es draußen in so einem kleinen Schaukasten. Aber wenn man eben kommt und sich unsere Gewächshäuser anschaut, dann da gibt's eben auch, kann man auch den Plan auch mitnehmen. Und jetzt die erste Frage, gehen wir raus oder gehen wir rein in die Gewächshäuser?
So wie du vorschlägst.
Nehmen wir mal an,
du machst jetzt die Tour mit deinen Gästen oder mit jemandem machst die Führung, dann einfach so, wie du es normalerweise machst und wie du es eben für empfehlenswert auch dann befindest.
Also es ist spannend, ist natürlich immer eine Kombination, also Gewächshäuser und Freiland. Ich würde sagen, wir gehen erst in die Gewächshäuser und laufen dann sozusagen langsam nach unten. Wenn man bei uns reinkommt in die Gewächshäuser, haben wir einige Gewächshäuser, drei sind für Besucher zugänglich. Wenn man jetzt eine Spezialführung hat, kann man auch mal in die anderen Gewächshäuser reinschauen, die jetzt eher für unsere Sammlung oder zur Aufzucht dienen. Aber wenn man jetzt als Besucher kommt und Lust hat, gerade bei dem warmen Wetter ist es natürlich in den tropischen Gewächshäusern sehr warm, sehr heiß. Aber wir haben Tieflandregenwald, also man läuft rein und man fängt direkt an zu schwitzen. Die sind natürlich jetzt nicht so hoch wie im richtigen Regenwald. Und trotzdem bekommt man eben die Atmosphäre, wie es ist, wenn man durch den Dschungel läuft. Die in dem Tieflandregenwald haben wir sowohl Pflanzen aus der alten Welt, das heißt aus Afrika, Asien oder dann im hinteren Teil aus Südamerika. Die immer wieder sind spannende Blüten natürlich da auch zu entdecken, aber das Interessante ist eben an tropischen Pflanzen, dass die, weil die eben keinen jahreszeitlichen Rhythmus haben, immer wieder blühen und dadurch gibt es eigentlich in den Gewächshäusern, das meiste, was man sieht, ist grün, das ist aber im richtigen Regenwald auch so und die immer wieder entdeckt man sozusagen eine spannende Blüte zwischendrin oder irgendeine Frucht. Dann haben wir ein Bergregenwaldhaus, da sind manche Besucher überrascht, das ist insbesondere in den Wintermonaten recht kalt, aber das ist klar, obwohl das ja die Tropen sind, je höher man kommt, also je höher man auf so einen Berg steigt, umso kälter wird es und diese Bergregenwälder sind eben ab 1500 Meter. Dadurch ist es da auch ein bisschen kühler. Die Feuchtigkeit bleibt, aber es gibt noch ein weiteres Haus, in der kann man unsere Sammlung anschauen, unser Leergewächshaus. Genau. Und wenn man bei einer Spezialführung dabei ist, dann kann man auch unsere Sukkulentensammlung anschauen, also die dann Pflanzen eher von jetzt trockenen Lebensräumen, da kommt man aber dann nur geführt rein. Genau. Und im Moment ist es ganz spannend, wir haben in unserem Verbinder, also in dem Teilstück, das alle Gewächshäuser verbindet, eben eine Ausstellung aktuell, und zwar Forscher, Sammler, Pflanzenjäger. Das ist die Ausstellung des Verbands der Botanischen Garten. Die hat zu Ehren Alexander von Humboldt, der dieses Jahr seinen 250. Geburtstag hätte, wenn er noch leben würde, hat eben der Verband, in den alle möglichen Forscher, Sammler und Botanik- und Pflanzeninteressierte zum Thema gemacht. Und da haben wir gerade eine ganz spannende Ausstellung sind in dem Verbinder. Teil der Ausstellung findet sich aber auch im Freiland und ich würde sagen, wir haben jetzt genug geschwitzt und gehen eben jetzt so ein bisschen nach draußen. Wenn man jetzt vor unseren Gewächshäusern steht, dann ist da direkt auch der Biergarten, auf den man zuläuft und wenn man den Weg weiter runterläuft, ist der obere Eingang von dem Außengelände. Und da ist direkt auch gleich ein weiteres Highlight unseres Gartens, und zwar das ist der Apothekergarten. Wer da schon mal da war, also auf der rechten Seite sind lauter Beete und lauter Pflanzen kultiviert, die eben als Heilpflanzen Verwendung finden. Und das ist ganz spannend gemacht bei der Anlage dieses Apothekergartens. Wenn man von oben reinläuft, kann man sich sozusagen von Kopf bis Fuß durch die verschiedenen Anwendungsgebiete schlängeln. Und zwar sozusagen auch von Kopf, welche Leiden man da hat und welche Heilpflanzen dagegen helfen. Zum Beispiel am Anfang ist es beim Kopf oder bei der Psyche auch immer sozusagen, ob man matt oder abgeschlagen oder ob man eben überdreht ist und welche Pflanzen da sozusagen eben gegenteilig wirken würden. Wenn man jetzt zu aufgeregt ist zum Beispiel, sind da als erstes eben auch Johanniskraut kultiviert oder zum Beispiel Lavendel ist da zu finden, Zitronenmelisse. Und dann kann man sich so immer weiter runterschlängeln durch die Anwendungsgebiete Herz, dann geht es zu den Bronchien. Da steht zum Beispiel ein Eukalyptus. Wenn man da ein Blatt davon abreißt, dann riecht sofort die ganze Umgebung sozusagen den Geruch von wie so Hustenbonbons oder von den Lutschbonbons. Und dann kann man wenn man sich weiter durch die Beete läuft, eben kommt man zum Magen-Darm-Trakt und es gibt noch einige Spezialbereiche und auch Giftpflanzen, weil viele von den Heilpflanzen natürlich in einer hohen Dosis auch Giftpflanzen sind. Von dort muss man auch dazu sagen, da gibt es was ganz Hübsches. Und zwar, wenn man von dort mal nicht auf die Pflanzen Schanzen schaut, sondern seinen Blick schweifen lässt, sieht man von dort aus das Ulmer Münster. Das ist nicht, das sieht aus, als ob wir es extra freigeschlagen hatten, aber diese Schneise ist sozusagen, die ist so natürlich und das sieht man von da oben eben ganz gut. Genau. Und die, wenn man jetzt weiter runterläuft, da kommt man zum Tagliliengarten. Also die sind jetzt schon verblüht oder ja, es blühen nur noch einige wenige Blüten von denen. Die Taglilien sozusagen waren vor einem Monat in voller Pracht. Da haben wir eben eine ganze Sammlung von diesen Taglilien. Die Gattung ist daher Merucallis. Und die sind aber jetzt schon eben verblüht, aber in allen Farben von Gelb, Gelb-Rot, ein bisschen leicht, dann so Pink, in den ganzen Rottönen, Gelbtönen gibt es da, wer sich für Taglilien interessiert, alle möglichen Züchtungen. Man kann auch hier sich wieder so von den Wildpflanzen bis zu den modernen Züchtungen des letzten Jahrhunderts von oben nach unten durchschlängeln. Mhm. Und dann ist man, das bezeichnen wir immer noch als oberen Teil des Gartens, im Farntal. Das ist unser neuestes Projekt. Das wurde auch finanziert mit Hilfe des Freundeskreises, aber natürlich auch der Uni. In dem Farntal, das ist eine Nachbildung von einem Tal von der Schwäbischen Alb. Es steckt schon im Namen, also wir haben da Farne kultiviert, aber nicht nur, auch alle möglichen Schattenpflanzen, weil eben das einer der wenigen Bereiche ist, wo wir Kulturbeete oder Anlagen haben, die jetzt beschattet sind, also eben durch den Wald beschattet, und wer da mal kommt an einem regnerischen Tag, der wird durch eine Besonderheit belohnt, da fließt nämlich ein kleines Bächchen durch, mhm. Und aber an einem trockenen Tag oder wenn man nach einer längeren Trockenphase kommt, dann ist das einfach nur ein Trockental. Trotzdem, man hat da so ein bisschen wie so einen Ruhepunkt. Es gibt da auch verschiedene Bänke und man kann da einfach diese Atmosphäre in diesem Waldstück genießen. Das ist nicht intensiv bepflanzt, also das sind jetzt nicht ein Beet nach dem anderen, eine Rabatte nach dem anderen, ein Farn nach dem anderen, sondern es ist sehr wild gehalten und bildet eben sozusagen so einen Schluchtwald, Bergwald, Tal von der Schwäbischen Alb nach mit allen möglichen Farnen. Wenn man nämlich genau hinschaut, das ist nämlich das Spannende bei Farnen, man denkt immer, Farn ist Farn, mhm. Aber wenn man die umdreht auf die Unterseite und eben da sind immer diese braunen Pünktchen, die sogenannten Sori, wenn man die sozusagen sich anschaut, sieht man, dass eigentlich alle Farne unterschiedlich aussehen und man kann da eben auch gucken, welche Farne hier auf der Schwäbischen Alb vorkommen. Und jetzt ist jetzt, wenn man jetzt noch länger Zeit hat, und das würde ich auf jeden Fall empfehlen, kommen jetzt eigentlich in den größten Teil unseres Geländes, also wir haben jetzt noch nicht mal ein Drittel beschritten, und man kann sich jetzt zwei Wege aussuchen, entweder man läuft durch einen Wald oder durch eben unsere Gehölzsammlung nach unten, beides Mal sozusagen läuft man eben nach unten. Ich mache mal sozusagen einen kleinen Rundgang und entscheide mich jetzt zum ersten Mal über den Weg, der geteert ist. Also wir haben einen geteerten Weg. Da kommt man als nächstes, wenn man sich wundert, an ein kleines Häuschen. Das sieht aus wie ein Klassenzimmer. Da ist eine Tafel drin, da sind Bänke drin, da sind Tische drin und Stühle. Das ist das grüne Klassenzimmer. Genau dort findet auch der Unterricht statt. Wir haben da die Naturareale wie Wald und die Wiesen und den Teich in der Nähe. Also man ist dann beim grünen Klassenzimmer die meiste Zeit eigentlich draußen und guckt, was am Boden so lebt, was für Tiere da leben, was für Pflanzen so leben. Das ist eben dieses Häuschen, was da steht. Und wenn man jetzt von da wieder sozusagen in das Richtung Tal läuft, sieht man noch einige weitere Areale des Gartens vom Außengelände. Wer ein Rosenliebhaber ist, der muss allerdings schon ein bisschen früher im Jahr kommen, um die volle Pracht sozusagen der Rosen sozusagen zu genießen. Fast alle Wildrosenarten oder die antiken Rosen sind jetzt schon verblüht, jetzt blühen sozusagen nur die modernen Rosen, aber wir haben da auch ein großes Rosarium, und in diesem Rosarium kann man die Züchtungsgeschichte der Rosen von den Wildformen über die antiken Sorten bis in die moderne sozusagen verfolgen. Mhm. Und jetzt blühen natürlich noch die dauerblühenden modernen Sorten. Der ist auch in der Nähe des Teichs, wer schon mal da war. Also da wäre der Teich ist angelegt und trotzdem ist er mit der Zeit richtig wild aus. Also wir haben da kann man auch immer Tiere beobachten. Also da ist ein kleiner Beobachtungssteg, von dem man aus Frösche sieht oder Libellen und eben alle möglichen Teichpflanzen. Der ist eben auch sozusagen im unteren Gelände. Gibt aber noch weitere interessante Sachen. Und zwar der Bauer Garten, der fällt auf den ersten Blick aus wie, es ist halt ein Bauerngarten, wo irgendwie Pflanzen sozusagen kultiviert sind, die wir jetzt essen oder die wir sozusagen die Nahrungspflanzen sind. Aber der ist auch ganz spannend aufgemacht, und zwar ist der in vier Areale eingeteilt und je nach Historie, was der Mensch zu welchem Zeitpunkt hier in der Gegend gegessen hat, sind dort eben die verschiedenen Beete eingeteilt. Zum Beispiel ein Beet hat eben schon sozusagen von den Urpflanzen, die hier wohnen, wie zum Beispiel die Linse oder eben die auch schon vor den Römern sozusagen hier genutzt worden sind, kann man da eben in einem Beet sehen. Die Linse ist jetzt ein klassisches Beispiel, sind aber noch andere Pflanzen drin. Auch der Grünkohl zum Beispiel ist da die Saubohne. Und in einem anderen Beet kommt dann das frühe Mittelalter. Da sieht man das eben geprägt auch von den Hildegard von Bingen und anderen Heilpflanzenkundlern, viele Heilpflanzen auch gekommen sind, die in so einem Bauerngarten zu der Zeit des frühen Mittelalters angepflanzt wurden. Dann geht es über das späte Mittelalter, wo man jetzt langsam auch die Pracht sieht. Also man hat plötzlich nicht nur Pflanzen kultiviert, die man jetzt nutzt, sondern man hat auch plötzlich sein Gartenareal dazu genutzt, das schön anzulegen. Und ein ganz spannender Bereich ist aber noch ein Feld, und zwar sind da lauter Pflanzen kultiviert in diesem Bauerngarten, die von der neuen Welt, also aus Südamerika, zu uns kamen. Das sind also nach 1492, nach der Entdeckung Amerikas durch Kolumbus. Und wenn man da mal in das Beet schaut, dann sieht man erstmal, wie stark eigentlich dieser Transfer dieser Pflanzen von der neuen Welt unser Leben formt. Da ist die Kartoffel drin, da ist Chili drin, also die Paprika-Verwandte, da ist aber auch der Mais drin, da ist sozusagen die Sonnenblume drin, da ist die Tomate drin. Also man sieht eigentlich sozusagen in dem Beet, sieht man erstmal das, was heute die Fülle ausmacht, kommt dann eben nach 1492 zu uns hier in den Bauerngarten. Und ein weiterer interessanter, es gibt noch weitere interessante Bereiche, die zum Beispiel, wir haben eine biologische Abteilung. In dieser biologischen Abteilung, dieses wie ein aufgeschlagenes Botanikbuch, da kann man über die Blütenpflanzen was lernen, wer wird von wem als Bestäuber besucht. Also die Blüten haben ja verschiedene Formen, das findet man in der biologischen Abteilung. Wir haben auch noch eine Dreifelderwirtschaft, und an dieser Dreifelderwirtschaft in der Nähe haben wir Ackerwildkräuter kultiviert. Viele dieser Ackerwildkräuter sind vom Aussterben bedroht oder sind kommen nur noch sehr selten vor. Das ist auch ganz spannend, wenn man da mit Besuchern vorbeigeht und fragt, habt ihr die Pflanzen schon mal gesehen? Da sagen die meisten immer nein, einfach aus dem Grund, weil die findet man nicht mehr in unseren Ackern. Ne? Die sind durch sozusagen die Intensivierung der Landwirtschaft sind die eben verschwunden. Sind aber ganz hübsche Pflanzen, die haben wir eben sozusagen im unteren Bereich sozusagen auch noch kultiviert. Also man sieht, man hat alle möglichen Areale. Für jeden ist irgendwas dabei. Man hat viele sozusagen auch sozusagen spannende Bereiche, wo man was lernen kann. Ich habe, glaube ich, jetzt einen ganz guten Rundgang gemacht. Und dann, wenn man wieder nach oben läuft, kann man durch das Arboretum, also unsere Gehölzsammlung, eben langsam nach oben laufen. Und dann hat man doch eigentlich einen richtig guten Überblick über unseren Garten. Man sieht, er ist also wirklich groß. Ja. Und es gliedern sich eben naturbelassene Areale sehr schön ein in diese angelegten Areale.
Ist das eigentlich sehr schwierig für euch dann jetzt, wenn ihr im Prinzip der Kulturen ältere Zeit oder Pflanzen ältere Zeit irgendwo nachstellt, muss das dann bestimmte klimabedingte irgendwie Bedingungen erfüllen, dass man ständig zum Beispiel heizen muss, dass man ständig bewässern muss oder irgendwie, dass es sehr problematisch ist, bestimmte Pflanzen, bestimmte Kulturen irgendwo am Leben zu halten, oder?
Ja, also natürlich sozusagen die am sensibelsten sind natürlich sozusagen auch die Pflanzen in den Gewächshäusern. Da muss man da natürlich die Umgebung immer sozusagen so alles mechanisch steuern, also die Temperatur steuern, die Luftfeuchtigkeit steuern. Also in den Gewächshäusern ist wirklich sozusagen die schwierigste Art sozusagen der von der Kultivierung. Jetzt im Außengelände achten wir natürlich darauf, dass Pflanzen angepflanzt sind, die gut mit unserem Klima zurechtkommen. Und auch hier muss man natürlich an trockenen Tagen extremst gießen. Ne? Also das kennt man von zu Hause. Da machen wir genau das Gleiche. Es gibt Pflanzen, die sind resistenter, bei denen ist das ganz normal. Es gibt natürlich auch Pflanzen, um die muss man sich wirklich kümmern. Ja, das kennt man von zu Hause. Wir haben natürlich auch, gerade weil wir ein botanischer Garten sind, wirklich Pflanzen, die jetzt zu Hause ganz schnell eingehen würden. Da haben wir natürlich sozusagen einfach das Know-how, warum die auch bei uns wachsen. Aber ich würde sagen, sozusagen von dem viele Pflanzen, die wirklich sozusagen Betreuung brauchen, sind eben im Gewächshaus, weil das Klima eben künstlich.
Und was jetzt zum Beispiel begießungsintensiv ist, gibt es dann irgendwo Leiter, dass ihr einen Hahn auftritt und läuft das überall hin, oder springen dann 10 Studenten oder du mit 5-mal mit Gießkanne oder wahrscheinlich das eher nicht, oder?
Nee, das wär zu viel. Das wäre viel zu viel Arbeit. Wir haben natürlich so Sprenkleranlagen. Kann man das machen. Es wurde aber tatsächlich wirklich gegossen, also die mit Schlauch gegossen. Wir haben verschiedene Anschlüsse im ganzen Garten, wo man dann immer sozusagen entweder einen Wagen betanken kann, einen Fass, und von dort aus gießt, oder aber sozusagen direkt sozusagen von dem Anschluss eben gießt. So ist es sozusagen. Und im Gewächshaus, klar, da ist natürlich die ganze Technik.
Schön. Ich denke, wir machen mal wieder zwischendurch Musikpause, und ich spiele Alan Parsons, und der Titel heißt Miracle.
Ja, hier ist Radio Free FM. Ihr hört die Plattformsendung. Ich heiße Stefan Brendel und arbeite im Botanischen Garten.
Super. Und wir haben gerade einen virtuellen Rundgang gemacht durch den Botanischen Garten. Mhm. Und ich habe verstanden, es ist wirklich unheimlich viel geboten, unheimlich viel, was ihr da an Ausstellung habt. Und ich glaube, das müssen wir auch nochmal sagen. Zweck, glaube ich, dieses Botanischen Gartens ist ja zum einen, dass die Studenten die Möglichkeit haben, sich mit den Pflanzen zu beschäftigen, zu befassen. Und zum anderen war, glaube ich, der Auftrag ist für die Öffentlichkeit auch einfach zu schulen oder einfach auch zu informieren, was Pflanzen, was eben Kulturen angeht. Und deswegen also verbindet ihr eigentlich diese beiden Aspekte.
Ja, genau. Wir haben eigentlich sozusagen als Botanischer Garten der Universität, haben wir natürlich, dienen wir der Forschung. Ne? Der Forschung und Lehre sind sozusagen unsere Kernbereiche. Da aber ein Botanischer Garten natürlich immer attraktiv ist, jetzt nicht nur sozusagen, dass wir hinterm Kämmerchen oder hinter eingezäunten Mauern das vor uns hinmachen, das ist ja auch attraktiv und eben eine Schnittstelle, wo eben die Stadt oder Besucher oder auch sozusagen Touristen, die jetzt hier nach Ulm kommen, einfach sich anschauen können. Und das ist ein bisschen wie so eine, eigentlich auch wie eine Plattform der Universität, wo sie sich präsentieren kann, wo sie gerade eben für die Naturwissenschaften was lernen kann. Und ich finde, das ist echt eine ganz tolle Grenzstelle zwischen sozusagen der Uni und der Stadt.
Ja. Dann habt ihr ja auch, wie ich verstanden habe, und da wolltest du auch gerne noch was dazu sagen, immer mal wieder Sonderausstellungen oder Spezialprogramm, und ihr habt diverse Vorträge, und du hast zum Beispiel auch ein kleines Heftchen hier gerade vor dir. Mhm. Ich glaube, das liegt irgendwo auch in den verschiedenen, ja, in der Stadt, im Stadthaus und überall in den Ecken aus, wo man sich da auch informieren kann. Erzähl mal, was ist aktuell so gerade geboten? Ihr habt, hast du mir vorhin schon im Vorgespräch gesagt, gerade eine Sonderausstellung, das heißt irgendwas Spezielles gerade.
Ja, die Sonderausstellung, die hatte ich, glaube ich, gerade auch schon mal kurz angesprochen, und zwar die stellt alle passionierten Forscher, Sammler, Botaniker in den Mittelpunkt und insbesondere Alexander von Humboldt. Da ist auch bald eine Spezialführung, und zwar am 14.09. Da hätte er nämlich Geburtstag, da wäre er 250 Jahre alt geworden, und er gilt sozusagen als der Wiederentdecker sozusagen Südamerikas und war da vor knapp 250 Jahren eben in Südamerika unterwegs, und das ist der Aufhänger. Aber wir haben auch im gesamten Jahr und noch bis zum Ende des Jahres immer wieder Themen, entweder von aktuellen Forschern, die auch bei uns an der Universität in die Tropen gehen, um zu forschen, oder aber immer wieder greifen wir dieses Thema eben dieser Forschersammler auf.
Ja, genau, kannst du gerne vielleicht ein paar Beispiele mal nennen, dass man auch ein bisschen ein Gefühl kriegt, welche Art das ist und wer auch dann vielleicht Vorträge hält. Und ich glaube sogar heute Abend, wenn ich das richtig weiß, ist das sogar auch eine Veranstaltung, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und am 24. auch nochmal, kannst du einfach mal einen kurzen Überblick darüber geben?
Ja, und zwar heute ist ja, heute am 22. gibt es eine Führung über Heilpflanzen sozusagen durch den Garten. Die ist jetzt einfach nicht in dem Großthema integriert, aber bleibt immer spannend, ist ein hochspannendes Thema. Und zwar den macht unser Diplombiologe Wolfgang Dekrosch, der macht bei uns eben Führungen. Und wer interessiert ist, ist auch kostenlos, der kann heute über Heilpflanzen in dem Garten, im Apothekergarten, was über Heilpflanzen lernen. Es beginnt um 17.30 Uhr.
Ich glaube, das reicht gerade so nach der Platte.
Ja, genau. Ich werde es wahrscheinlich heute nicht mehr schaffen. Ja. Und aber gerade er macht auch zum Beispiel jetzt am Wochenende einen Kurs. Für diese Kurse muss man sich anmelden. Das sind teilweise Bestimmungskurse, das sind Mikroskopierkurse. In dem Fall jetzt am Samstag ist ein spezieller Kurs, und zwar das Werk von Karl Blossfeld. Der hat eben Naturformen sozusagen auch künstlerisch sozusagen aufgearbeitet, und darum geht es eben sozusagen an diesem Samstag. Wenn man weiterschaut, sozusagen Anfang September, da werde ich eine Führung geben, und zwar wir gehen auf den Spuren Alexander von Humboldts nach Südamerika und entdecken die ein oder andere Pflanze, die er auch benannt hat, erkundigen uns aber auch über sein Leben, über seine Forschungstätigkeit. Das Ganze gibt es dann auch an seinem Geburtstag, also an diesem 14.09. Genau, und dann sozusagen, wenn man dann unser Programm weiterschaut, sozusagen im Herbst gibt es unser Herbstfest, unser großes Herbstfest, da haben wir immer eine Pilzausstellung, wir haben aber auch einen Aktionstag Streuobstwiese, wir haben von unseren Streuobst in der Streuobstwiese diese ganzen Äpfel, die werden geerntet, die werden gepresst, man kann da also auch einen frisch gepressten Apfelsaft trinken, und es gibt noch einige Sachen mehr zu bieten, geboten, das ist am 6.10. Von 1 bis um 5, und man kann eben die Herbst ärztliche Vielfalt genießen, von den bunten Blättern über die Früchte, über sozusagen die Pilze, die da eben wachsen. Und dann, was noch ein weiteres Highlight ist, in den Wintermonaten, das ist besonders auch immer interessant für die Kleinen oder für die Jungen. Wir bieten an, in den Wintermonaten eine Taschenlampenführung. Das heißt, man kann in die Gewächshäuser, und zwar, es wird ja im Winter, das ist gut für uns, recht früh dunkel. Das heißt, die fangen auch schon um 18 Uhr an, und man kann eben dann allein mit Taschenlampe bewaffnet in die Gewächshäuser. Es gibt da offizielle Termine, die sind in unserer Infobroschüre, kann man die nachschauen, kann man aber auch als Gruppe buchen. Eignet sich also auch wunderbar für zum Beispiel Kindergeburtstage beispielsweise. Und das ist nämlich noch eine ganz besondere Atmosphäre. Wenn man nachts nämlich in den Gewächshäusern ist, dann sieht man die Umrisse der Gewächshäuser nicht. Das heißt, man hat ja dann, man hat seine Taschenlampe, man hat natürlich so ein bisschen Bodenbeleuchtung, aber was komplett fehlt, ist dieses, dass man merkt, dass man künstlich in einem Gewächshaus ist. Und dadurch, dass sozusagen plötzlich das so eine Weite bekommt und nur sozusagen mit durch diesen Schatten und sowas lebt, das ist also auch was ganz Spannendes. Nicht nur für Kinder, auch für Erwachsene. Wir haben speziell auch jetzt ganz neu nur für Erwachsene diese Führung. Wer da in den Wintermonaten dran Spaß hat, kann man sich auch ein bisschen aufwärmen. Ich denke, es ist ja schön warm bei uns im Gewächshaus, und man entdeckt auch noch das ein oder andere.
Wenn du sagst, man sieht dann nicht außenrum vielleicht so die Bauten, sondern man fühlt sich dann wie in eine andere Welt versetzt. Mhm. Man kann also simulieren quasi, dass man jetzt im Regenwald unterwegs ist. Genau. Die Möglichkeit ist mal ganz profan, bloß bei uns auf dem Eselsberg oder bei der Uni. Man kann also sich da einfach wegzoomen sozusagen.
Ja,
nicht zoomen. Ja. Und insofern was Besonderes. Absolut. Das, was du gerade beschreibst, also gerade wir haben Sommerferien und Schulferien, ist das jetzt auch ein bisschen in Bezug auf Schulferien, oder habt ihr speziell auch Kinderprogramme für Schüler? Und ja. Im Prinzip, wenn jetzt die einen oder anderen Kinder oder auch die Eltern zu Hause sind, sagen, Mensch, meine Kinder, die brauchen Unterhaltung, und die sollen auch mal ein paar Pflanzen oder irgendwie was kennenlernen, was Sinnvolles sehen. Ja. Habt ihr jetzt speziell da irgendwie auch, oder vielleicht gar irgendwo, ja, spezielles Kinderprogramm irgendwie?
Also wir hatten am Anfang der Ferien direkt Kinderferienprogramm gemacht, und zwar im Prinzip in der Kooperation zusammen mit der Universität. Das ist eben dieses Drei-Generationen-Universität.
Oh ja.
Kurz davor, war eine Öko-Rallye, also wir waren auf den Spuren von den Entdeckern im ganzen Gelände unterwegs. Wir haben jetzt keinen sozusagen Termin mehr, wo der sozusagen offiziell stattfindet. Man kann das aber auch buchen. Also wir haben auch schon eine Anfrage. Wer Lust hat, sozusagen Teil von dieser Öko-Rallye nachzubauen, einfach bei uns anrufen, und da können wir sozusagen das dann, da kann man dann das als Kinderferienprogramm buchen, und man hat verschiedene Stationen, Teich oder auch sozusagen auf der Wiese, und kann dann an kleinen Experimenten eben über die Natur lernen, oder genau. Das ist sozusagen, wäre jetzt noch in den Ferien. Dann erst wieder in den Herbstferien haben wir einen Mikroskopierkurs. Das ist ja noch ein Weilchen hin. Und dann eben in den Wintermonaten diese Taschenlampenführungen, genau.
Was ich dich noch fragen wollte, die Finanzierung, ist das jetzt ausschließlich durch die Universität getragen, oder du hast auch, glaube ich, einen Förderverein erwähnt? Oder
ja.
Wer ist da an der Stelle, oder ist das dann ja Uni und Stadt, oder wer gibt euch die Mittel? Ich meine, der Unterhalt ist ja auch nicht ganz wahrscheinlich zu unterschätzen, kostet ja alles Geld, und die Leute müssen ja auch irgendwo angestellt sein, bezahlt werden. Wie ist das bei euch?
Ja, also wir sind beim Land angestellt. Ne? Ist ja die Universität ist sozusagen ein Teil sozusagen vom Land, und der ist auch der Träger. Sozusagen das ganze Gelände gehört dem Land Baden-Württemberg. Mhm. Die finanzielle Unterstützung, weil wir vorhin durch den Freundeskreis geredet haben, des Botanischen Gartens, die immer wenn sozusagen neue Projekte anstehen oder wenn in Bereiche sozusagen gebaut werden, wo jetzt direkt nicht der Bezug sozusagen zu der Forschung und Lehre ist, wo die Uni jetzt sagen könnte, das unterstützen wir mit. Da ist natürlich sozusagen manchmal die Anschubfinanzierung ganz wichtig gewesen, immer durch unseren Freundeskreis, gerade zum Beispiel bei dem Taglinengarten, aber auch bei den Gewächshäusern. Wir hatten, das ist eben ganz spannend, die hatten ein 30-jähriges Jubiläum, und wir haben das auch gefeiert an unserem Sommerfest. Und da habe ich eigentlich erstmal so gemerkt, dass viele Areale, wenn man so durchläuft, ohne eine Anschubfinanzierung oder eine Teilfinanzierung gar nicht verwirklicht wären. Aber der eigentliche Träger ist natürlich das Land Baden-Württemberg, und die bezahlen uns als Angestellte und natürlich auch die hier wirklich den Unterhalt und ja. Mhm.
Wollen wir vielleicht einen kurzen Ausblick noch auf 2020 geben? Wir haben im Vorgespräch gesprochen, da ist unter anderem das Stichwort Berblinger gefallen. Mhm. Das gibt ja dann dieses Berblinger-Jahr, was vielleicht die ganze Stadt bewegt. Mhm. Vielleicht erzähl mal ganz kurz, was so in 2020, was ihr so vorhabt und was es mit Berblinger auf sich hat und was uns also...
Ja, ich habe schon ein bisschen mehr vordenken müssen, weil wenn man ein Jahresprogramm macht, muss man schon immer im Herbst ja wissen, was im nächsten Jahr läuft. Und im Prinzip werde ich nächstes Jahr zwei aktuelle Themen aufgreifen. Eins sozusagen, weil der Verband der Botanischen Gärten stellt das Thema Trockenstress in den Mittelpunkt.
Trockenstress. Also das Hitze, heißt, Hitze. Trocken durch Trockenheit, ja?
Genau, also okay. Stress für die Pflanzen durch Trockenheit. Mhm. Und die, das ist hier hochaktuell, gerade in Zeiten, dann geht, wo man merkt, dass die immer wieder ein Hitzerekord oder immer wieder über längere Zeiten doch wärmer in unserer Umgebung ist. Es ist ein ganz spannendes Thema, wie da die Pflanzen auch darauf reagieren, was die für Mechanismen haben, was die auch, wie die darunter leiden. Aber es gibt natürlich auch Pflanzen, die komplett an Trockenstress angepasst sind. Das ist das eine. Und das andere, das passt einfach sozusagen lokal sehr gut. Dadurch, dass nächstes Jahr dieses Berblingerjahr ist, wird der Botanische Garten auch diesen Traum von Fliegen aufgreifen und dort einfach alle möglichen Flugfrüchte zeigen. Pflanzen können sich ja nicht bewegen. Die haben ja sozusagen den Nachteil, dass sie nicht von einem Ort von A nach B kommen. Um aber ihre Samen zu verbreiten, müssen sie kreativ sein. Und da gibt es natürlich die eine Möglichkeit, dass das über den Wind passiert. Dem werden wir sozusagen unseren Hauptaugenmerk widmen. Man kennt es am Beispiel beim Löwenzahn. Ja, da hat jeder natürlich schon mal den Löwenzahn, die Pusteblume in die Hand genommen und hat dann diese Fallschirmchen sozusagen weggepustet. In dem Fall ist es ein Fallschirm. Gibt aber auch gibt eben auch spannende Propellersegler. Ja, wenn man an den Ahorn denkt zum Beispiel, Ahorn hat ja, oder auch die Hainbuche haben ja so propellerfliegende Früchte. Gibt in den Tropen aber sogar ganze Segler, die sozusagen es schaffen mit minimalstem Wind einfach sozusagen bei einer leichten Thermik zu gleiten. Und dieses ganze Fliegen ist eben auch ganz spannend im Pflanzenreich. Da hat der Mensch sich auch einiges abgeschaut. Stichwort Bionik. Und ich glaube, das wäre auch noch ein weiteres spannendes Thema. Mit den beiden Themen werde ich nächstes Jahr arbeiten. Also dieses Trockenstress und der Berblinger.
Gibt es sonst irgendwie noch speziell irgendwas, was ihr weiter plant? Also ist zum Beispiel die Vergrößerung des Geländes, die Umgestaltung, irgendwas im Plan? Oder was ist so quasi Vision in den nächsten 5 Jahren oder nochmal vergrößern? Gibt es irgendwie Ideen oder Konzepte oder irgendwie was?
Ich glaube, groß genug sind wir eigentlich. Der Grobplan sozusagen ist eigentlich abgeschlossen. Wir haben natürlich sozusagen viele Wildareale, die sozusagen so bestehen sollen, aber der ein oder andere Beet kann man natürlich ist noch angehen. Wir haben jetzt kein Großprojekt irgendwie geplant. Jedoch, wenn man jetzt mal Visionen hat, kann jeder Garten wachsen. Ich meine, das ist bei allen anderen Gärten, großen Gärten oder alten Gärten war das auch so. Wenn es gibt immer noch ein Haus oder es gibt immer noch ein Areal, was man hinzubauen kann. Und genau. Also aber direkt in Planung für die nächsten 5 Jahre ist sozusagen erstmal gerade eigentlich nichts. Wir haben noch immer das Farntal, das muss noch völlig sozusagen einwachsen. Und auch da ist noch als Bauprojekt ein kleiner Sitzplatz geplant. Aber einfach immer wieder kommen, immer wieder sozusagen gespannt sein. Wir sind ja noch ein junger Garten. Und wenn wir die nächsten paar hundert Jahre sozusagen, da wird sich sicherlich das eine oder andere verändern.
Wir haben noch gute Minute Zeit, vielleicht alle für die, die nochmal sich irgendwo informieren wollen. Sag vielleicht mal ganz kurz, wo man hinschreiben kann, wo man sich auf welche Webseite erkundigen kann. Einfach mal so ganz kurz noch alle Kontaktinfos, alle relevanten, damit die Hörer wissen, wohin und wie, an wen sich wenden.
Genau, also im Internet kann man uns finden auf www.uni-ulm.de/einrichtungen/garten. Man kann natürlich auch uns auch eine E-Mail schreiben, dann können wir natürlich auch einen Flyer als PDF zuschicken. Einfach Botgard, also Botanischer Garten abgekürzt, botgard@uni-ulm.de und oder eben bei uns vorbeikommen. Dort findet man diese Infoflyer im Eingangsbereich. Das Freiland ist ja ganzjährig geöffnet, sozusagen ist auch kostenlos, muss man dazu sagen. Und die Gewächshäuser, die sind für Schüler und Studierende kostenlos. Für Erwachsene kostet es 2 Euro Eintritt. Da sind die Zeiten der Öffnung der Gewächshäuser sozusagen ein bisschen kürzer, aber alles im Internet. Kann man sagen.
Wunderbar, dann kann man da nachlesen. Stefan, wir sind mit der Plattform damit auch schon wieder am Ende. Das war eine Stunde Plattform zum Thema Botanischer Garten. Ja, mein Name ist Michael Trost und sag nochmal kurz deinen Namen.
Ja, ich heiße Stefan Brendle und arbeite als wissenschaftlicher Angestellter am Botanischen Garten.
Vielen Dank, das war's für heute. Wir sagen Tschüss. Um 17 Uhr geht's hier im Programm weiter. Bleibt also dran.
Ja, Tschüss.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/program/Plattform.